Hier ist eine neue Folge, eine Halbzeit mit. Mein Name ist Wolf Fuß, ich muss Abbitte leisten. Hunderte von Zuschriften haben mich erreicht nach dem Spiel FC Bayern gegen Olympique Lyon. Ich habe die Verabschiedung komplett versaut. Ich habe "Bleiben Sie sportlich" vergessen. Heiko Ostendorp ist auch da. Ossi?
Ich bin da.
Bleiben Sie sportlich, habe ich vergessen. Es war so viel Betrieb auf meinem Ohr. Ich sollte noch ein Gewinnspiel anmoderieren. Und da ist es mir irgendwie durchgegangen. Es wird, so Gott will, nie wieder vorkommen. Ende der Durchsage. Es tut mir aufrichtig leid. Es ist, ja. Aber wir reden natürlich über das Champions League Halbfinale. Trotzdem nicht mehr über diesen Fauxpas, aber wir reden über das Champions League Halbfinale, über beide Halbfinals, wir reden über das bevorstehende Finale, wir reden über Schalke. Ossi, habe ich noch was vergessen? Wir reden über Simon Terodde, der zum Hamburger Sportverein gewechselt ist.
Und wir reden über den Mythos und das Phantom Thomas Tuchel. Viel Spaß!
Besser geht nicht mehr da.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie man so schön sagt.
Ihr Lieben,
wie geht's euch? Wie geht's dir, Wolf?
Gut, sehr gut. Ich sitze in Lissabon, es regnet.
Wie? Hier ist 30 Grad.
Ja, ich schaue auf meinen idyllischen Hinterhof. Hier laufen die Aggregate auf Hochtouren und es regnet. Es regnet.
Ja. Das ist die traurige Nachricht.
Man könnte jetzt sagen, es ist gut für die Pflanzen, aber hier sind keine Pflanzen. Ja. Hier sind Maschinen und Beton.
Da spricht der Hobbygärtner wieder aus dir, gell?
Ja, das hätte ich gerne gesehen, wie hier alles wächst und gedeiht, wenn es hier mal regnet, ne? Aber hier gedeiht nichts.
Es gedeiht gar nichts, außer dem ruhmreichen FC Bayern, um wieder mal eine hervorragende Überleitung hinzubekommen. Der FC Bayern hat es geschafft. Ja. Der FC Bayern steht nach einem 3:0 gegen Olympique Lyon im Finale der Champions League. Wolf Fuß war live dabei. Ja. Wie war's?
Ja, gut. Also es war ein Champions League Halbfinale und genauso sah es auch aus. Also
bis auf das Stadion.
Ja, genau, mit allen Nebengeräuschen, also ich rede jetzt rein fußballerisch, also bis auf das Stadion, ganz ehrlich, ist es gestern, ich habe es auch, also wir sind Donnerstag, das muss man vielleicht sagen, das Spiel ist jetzt 12 Stunden her, 14 Stunden her, ich musste es auch zweimal erwähnen, weil ich habe wirklich viele Champions League Halbfinals übertragen in meinem Leben und weiß, was danach abgeht, für gewöhnlich, und es war so skurril und so gespenstisch.
Erzähl mal. Also jetzt meinst du?
Menschen umarmen sich. Normalerweise sind da 60.000 im Stadion, die in irgendeiner Form reagieren. Entweder maßlose Freude oder maßlose Trauer. Da ist gerade eine Mannschaft ausgeschieden, die andere ist in ein Champions-League-Finale eingezogen. Also du hast eskalierende Massen normalerweise außenrum. Und gestern Beton und leere Sitzschalen.
Und wie ist dann, ich meine, man sieht es ja im Fernsehen ein bisschen, logischerweise, wie die Mannschaft sich freut, aber im Stadion kriegt man ja dann doch immer ein bisschen mehr mit. Wie war da so dein Eindruck, auch nachher in den Katakomben und bei den Reaktionen der Bayern?
Die Freude bei den Bayern war riesengroß.
Ist das die gleiche?
Das muss man sagen.
Ist es die gleiche?
Es ist, glaube ich, schon die gleiche, weil jeder einfach für sich in Anspruch nimmt, sich über einen Finaleinzug in der Champions League freuen zu können. Deshalb glaube ich, dass es ist die gleiche und trotzdem ist es anders, weil du halt nicht sofort Rückmeldung hast von vielen tausend Menschen im Stadion, die dir zujubeln, die dir applaudieren.
Die Emotionen, ne, sind
also
vielleicht
das
mal.
Ist ja, also die sind ja normalerweise, dann kannst du dich ja gar nicht von dem Spielfeld lösen. Also du drehst eine Ehrenrunde und läufst noch eine Runde und noch eine Laola und
wirfst nochmal die Trikots rein.
Genau, es ist einfach keiner da für eine Laola. Das ist schon besonders, ja.
Nichtsdestotrotz verdient.
Aber um aufs Sportliche zu kommen, ja. Also Lyon ist eine gute Mannschaft. Ich denke, jeder hat gesehen, dass die nicht per Zufall ins Halbfinale eingezogen sind. Wenn Memphis Depay den nach 4 Minuten macht, kann das Spiel auch in eine andere Richtung laufen. am Ende muss man sagen, wenn man ein Halbfinale mit 3-0 gewinnt, hat man nicht so viel verkehrt gemacht. Und jetzt ist es aber der FC Bayern, das heißt, er betrachtet sich selbst sehr kritisch und wird auch von außen, von der deutschen Öffentlichkeit sehr kritisch gesehen. Also es gab da den ein oder anderen Anhaltspunkt, wo es Verbesserungsbedarf gab, also wo das Glück, Spielglück eine vielleicht zu große Rolle spielte. Ja, aber dann ist das für Hansi Flick, denke ich, auch ein guter Ansatzpunkt, zu sagen, wir haben das Spiel gewonnen, sind eigentlich nie wirklich in Gefahr geraten, es nicht zu gewinnen, sondern haben im richtigen Moment einfach die Tore gemacht. Und trotzdem habe ich noch ein paar Punkte, die ich mit der Mannschaft besprechen kann und erarbeiten kann für nächsten Sonntag.
Ich meine, die Zahlen sind ja unglaublich, wenn man die sich anschaut. Ne? Jetzt mal hin oder her, ob jetzt wie verdient und ob mit einem kleinen Wackler am Anfang, den es ja gegen Barca übrigens auch gab. Am Ende natürlich, glaube ich, trotzdem sind wir uns einig, die richtige Mannschaft im Finale, die Mannschaft, die das Turnier bisher dominiert, alle Champions-League-Spiele gewonnen, gab es bislang auch noch nie. Also das Einzige, was noch im Weg steht, ist Paris. Und da gab es ja durchaus den einen oder anderen, der gestern auch gesagt hat, mit der Leistung von heute wird es nicht reichen gegen Paris, die auch ein eindrucksvolles Halbfinale hingelegt haben, muss man sagen.
Ja, und trotzdem nach dem Chelsea-Spiel hat man gesagt, also so wie gegen Chelsea, da brauchen wir jetzt gegen Barcelona nicht zu gucken.
Ja, das stimmt, ja.
Ist Zeitsprung 8-2. Also, was ich sagen will, ist, die Bayern werden sehr, sehr kritisch gesehen, manchmal überkritisch. Aber sie tragen selbst ihren Teil dazu bei, weil sie sich selbst auch sehr kritisch hinterfragen und jede Leistung kritisch hinterfragen. Mhm. Der nackte Blick aufs Ergebnis zeigt einen sicheren Bayern-Sieg, der gewisse Untiefen hatte in der Defensive und sehr viel mehr ist es nicht. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass das Spiel dass sie das Spiel verloren hätten, wenn Depay getroffen hätte. Der Berg wäre ein bisschen steiler geworden und die Herausforderung für die Bayern etwas größer. Aber sie waren ja unterm Strich die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen.
Absolut, das meinte ich. Und ich meine, am Ende ist es ja so, dass 20 Pflichtspielsiege in Folge ja auch eine Aussagekraft haben. Und vielleicht ist genau das Erfolgsrezept, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass sie nie zufrieden sind und nie satt sind und man nicht das Gefühl hat, die lassen jetzt auch nur 1% nach. Im Gegenteil, sie sind sogar immer noch in der Lage, was draufzupacken. Und das wird am Sonntag natürlich ein ganz heißes Eisen, was da geschmiedet wird, glaube ich. Also Tuchel, er gibt natürlich Geschichten ohne Ende. Ne? Also wenn du alleine mal beim Trainer anfängst, mein Tuchel, weißt du selber, war schon mit einem Bein fast in München. Sie hätten ihn sehr, sehr gerne geholt, vor allen Dingen Karl-Heinz Rummenigge. Aber es war damals...
Soll ich das Sonntag so sagen, mit einem Bein? Fast in München.
Passt gerade ganz gut, gell? Passt gerade ganz gut. Nein, aber um nochmal einen kleinen Rückblick zu machen, also Karl-Heinz Rummenigge wollte ihn unbedingt. Es war wie so oft bei den Bayern, dass sich die Bosse nicht einigen konnten auf einen gemeinsamen Nenner. Das war bei Max Eberl schon ähnlich, nur umgekehrt. Da wollte Hoeneß unbedingt und Rummenigge eher nicht. Bei Tuchel war es so, da wollte Rummenigge unbedingt und Hoeneß eher nicht. Am Ende haben sie zu lange gewartet und der gute Mann ist beim unserem Freund, dem Scheich, gelandet. in Paris und hat jetzt durchaus schon den einen oder anderen Titel eingeheimst. Trotzdem stand auch er immer wieder in der Kritik. Ich glaube, so richtig beschwichtigen wird er den Scheich und seine Vasallen da auch erst mit dem Henkelpott, oder?
Ja. Also dafür ist ja diese Mannschaft so zusammengeschraubt worden. Also der Scheich tritt ja nicht an für
Platz
eine
zwei.
Teilnahme in der Königsklasse.
Auch nicht für Platz 2.
Ja, und er tritt auch nicht an für Platz 2. Das ist alles für den Moment, es ist sehr schön, aber der Scheich ist ja angetreten, um die Champions League zu gewinnen. Und jetzt ist er ein Spiel davon entfernt.
So nah wie noch nie.
Also, was Tuchel wirklich geschafft hat, es ist ja ein hochbesterntes Ensemble, zweifellos, aber was Tuchel geschafft hat in dieser Saison in besonderem Maße ist, dass er da offensichtlich eine Einheit geformt hat. Ich fand Ich finde zum Beispiel, Neymar habe ich in meinem ganzen Leben noch nie so mannschaftsdienlich
jetzt
gesehen.
Jetzt hast du mir den Satz geklaut. Den wollte ich sagen. Du bist ja sonst immer
wolltest du sagen.
Ja, einer der größten Neymar-Kritiker. Wie ich finde,
ja,
manchmal
absolut, zu
hart.
Aber es war
genauso, den Eindruck hatte ich auch. Also von der ersten Minute an war er die prägende Figur. Er hat natürlich immer wieder seine Show-Einlagen drin, sowohl mit dem Ball als auch wenn er einen auf die Hölzer kriegt, aber er hat wirklich, es hatte alles Hand und Fuß, was er gemacht hat. Er war an den entscheidenden, an fast allen gefährlichen Szenen beteiligt, im Abschluss, ja. er hat die Leute in Szene gesetzt, er hat die Mannschaft geführt, das muss man einfach so sagen.
Total, genau so ist es. Und dann fokussierst du dich komplett auf seine Qualitäten und das ist einfach Weltklasse.
Wenn er das wirklich abruft.
Und du wirst nicht abgelenkt von irgendeiner übertriebenen Rolle, von irgendeiner übertriebener Theatralik, sondern du konzentrierst dich darauf, wie er den Ball mit der Hacke weiterleitet, wie er gegen, Bergamo vorangeht und den entscheidenden Pass spielt. Wie er uneigennützig querlegt auf Choupo-Moting. So, also das ist einfach, es ist grandios. Und dann ist er, also dann gehört er, es ist nicht Messi und Ronaldo, aber dann geht er in die Richtung. Und dann kann ich das super gut wertschätzen. Vielleicht hat das, weil wir vorhin bei den Zuschauern waren, wirklich damit zu tun, dass halt keine 80.000 außenrum sind, wo er das Gefühl hat, die müsse er jetzt beeinflussen mit irgendetwas.
Ja, ist zumindest
vielleicht, ein interessanter vielleicht Ansatz. Hilft ihm das in dem Moment. Also ja. Das ist, ich kann das Gegenteil nicht beweisen, aber ich habe so das Gefühl, dass es so ist.
Also womit ich dir absolut recht geben würde, ist die Tatsache, dass die Truppe, wie es immer so ist eigentlich, oder fast immer bei Mannschaften, die so arg zusammengekauft wurden, wie Paris in den letzten Jahren, dass es da Diven gibt ohne Ende. Neymar haben wir gerade schon angesprochen, wahrscheinlich mit die Größte. Aber Tuchel hat es hingekriegt und offenbar, was man so hört aus Paris, ja auch gerade in dieser Corona-Pause, mal die Jungs ein bisschen an der langen Leine zu lassen und dann dennoch wieder gerade seine Führungsspieler, unter anderem Neymar, immer wieder abzuholen, immer wieder mal nachzufragen, wie geht's, kurz getroffen, aber nie den Eindruck vermittelt, den er vielleicht in Dortmund oft hatte, wo er zu verbissen war und wirklich auch jedem seiner Spieler rund um die Uhr auf die Nüsse gegangen ist, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, was gut sein kann, aber was halt bei dem einen oder anderen auch zum Gegenteil führt, ne? Das ist wie beim kleinen Kind. Du sagst, wenn du das jetzt nicht darfst, dann macht es erst recht, so ungefähr. Und
ich glaube, Tuchel ist auch gewachsen,
ja,
also
genau.
An der Aufgabe gewachsen. Und der coacht in dem vollen Bewusstsein, dass er jetzt eben ein echtes Star-Ensemble vor sich hat. Und dass man da mitunter doch sensibler an die Aufgabe rangehen muss. Und auch jeden Einzelnen begleiten muss und ihn im Zweifel auch mal lassen muss.
Genau. Er hatte ja
Wenn du 100% willst von ihm.
Richtig. Er hatte ja in Dortmund, sag ich mal, mit Aubameyang auch eine Diva gehabt, der aber, glaube ich, trotzdem, so wie ich ihn kennengelernt habe, zumindest etwas anders unterwegs ist als Neymar, auch wenn er vielleicht die gleichen Klamotten trägt oder verrückte Autos fährt, aber der grundsätzlich eher eigentlich ein schüchterner Typ war, eher, sag ich mal, in der Kabine auch gar nicht so, wie man es erwarten würde. Den hat er ja auch mit Zuckerbrot und Peitsche so ein bisschen angepackt. Ne? Dem hat er sicherlich mehr durchgehen lassen als anderen Spielern. Aubameyang, der kam ja eigentlich nie pünktlich zum Training. Und hat dann auch mal die Abfahrt verpasst oder ist dann noch mal irgendwie mit dem Flieger durch die Gegend gejettet und so weiter und so fort. Aber er hat immer geliefert. Und das ist, glaube ich, bei Tuchel ganz entscheidend. Ich glaube, solange Neymar liefert, wie er es jetzt aktuell tut, dann lässt man so jemanden dann auch vielleicht mal, drückt man hier und da mal ein Auge zu. Ne? Aber ich glaube, dass Tuchel das schwerfällt oder schwergefallen ist zumindest, weil er halt vom... Der ist halt echt schon sehr verbissen und ich sag mal, ein totaler Perfektionist. Der kann das halt auch nicht verstehen, wie man jetzt dann vor wichtigen Spielen mit seinem Kopf überhaupt irgendwo anders sein kann. Ne? Das ist ist ja auch kein Typ.
Ja, weil er sich halt komplett rein verbeißt.
Genau,
ne?
Genau.
Und wenn du dem Neymar das Buch von der Weizenwanne vorlegst, dann guckt er dich mit großen Augen an und sagt, Como? Parlez-vous français, was ist mit dir los?
Was ist mit dir los?
Ja.
Was ist mit dir los?
Ja. Und macht sich noch eine Büchse Cola auf. Ja.
Genau.
Ja.
Und das ist, da ist Tuchel ja auch, der ist ja dann ähnlich wie Favre übrigens dann unterwegs, der nach großen Spielen oder Siegen dann auch nicht so ist, dass er sagt, so jetzt lassen wir mal fünf gerade sein, sondern der trinkt dann einen Gin Tonic, vielleicht zwei. Und dann ist auch Feierabend und um 3 Uhr nachts guckt er sich schon wieder das Spiel vom nächsten Gegner an. Das ist so ist Tuchel. Und ich glaube, dass es in Paris halt echt alles nochmal für ihn jetzt auch die letzten 2 Jahre nochmal eine Nummer, wenn nicht 2 größer waren, ne, als in Dortmund.
Ja.
Also jetzt gar nicht mal vom sportlichen, von der sportlichen Leistungsfähigkeit, weil ich glaube, da war Dortmund fast auf Augenhöhe, auch wenn Paris die bessere Mannschaft und natürlich deutlich mehr Geld hatte. Aber von dem ganzen Drumherum. Ich meine, Paris ist eine Weltstadt, du kennst die Medienlandschaft dort. Er hat ja auch viel auf die Mappen gekriegt, muss man ja auch mal sagen, ne? Trotz seiner Erfolge. Also wie oft war der schon entlassen? Ich glaube, der Sportdirektor ist nicht ganz einfach, was man immer so hört. Und ich meine, der Scheich bleibt der Scheich, ne?
Der Scheich bleibt der Scheich. Der hat immer das letzte Wort.
Ist so,
das
oder?
Ist so.
Ja.
Und wenn er mit seinem goldenen Säbel in der Hand, wenn er seinen goldenen Säbel in der Hand senkt, dann sieht es schlecht aus für jeden anderen.
Ja, dann kannst du Tuchel heißen oder kannst dir einen Namen aussuchen, der ist ersetzbar. Aber was glaubst du, was das bedeuten würde, wenn Tuchel das Ding zieht? Also ist das dann jemand, der sagt, also hältst du es für möglich, dass er dann sagt, alles klar, ich habe hier den Job erfüllt und jetzt schaue ich mir mal was Neues an.
Kann ich nicht sagen. Dafür könnte ich nicht sagen. Also dafür kenne ich ihn zu wenig.
Ich kann es mir gut vorstellen.
Und seriös, dass er dann aufhört. Mhm,
dass er sagt, ich habe jetzt hier das Ding erreicht und das war im Prinzip mein Auftrag. Da ist er ja ähnlich gestrickt wie Pep, ne? Den er ja auch immer als sein großes Vorbild nennt und so. Und das war ja auch...
Mission accomplished und Job.
Genau. Ja. Job erledigt, okay. So ein Jahr Pause vielleicht, wieder mal ein bisschen Kraft tanken, ein bisschen das Bein auskurieren, vielleicht mal 2 Müsli-Riegel essen.
2 Müsli-Riegel, ja.
Und
sicherlich. Du meinst die Blaubeere mal am Stück und nicht einteilen.
Genau.
Über den Tag verteilen.
Richtig, richtig. Und dann sicher.
Nein, wir tun ihm Unrecht.
Null. Es ist, ich habe allerhöchsten Respekt. Das ist ja nur Spaß.
Wirklich, also. Ich habe mit Tuchel ganz viele tolle Erlebnisse, wo wir auf Veranstaltungen zusammen waren und er wirklich sehr, sehr, sehr nahbar und es ist ein sehr, sehr guter Gesprächspartner. Ich kann mich erinnern, da war er noch Trainer in Mainz, da saßen wir mal 2-3 Stunden zusammen und wir haben über Fußball geredet und da war er gerade frisch in Mainz und kam da aus der Jugend und du hast dich mit ihm unterhalten und boah, ich war total geflasht. Also hier Mourinho, mein Assistent, war noch mit dabei. Und wir waren, wow, so sind die Jugendtrainer von heute, weißt du, so gewissermaßen. Also mit so viel Weitsicht und so viel auch Detailverliebtheit, auf was sie achten und so. Das war schon echt spannend. Und später, als er in Dortmund war, wir haben bei Borussia Dortmund habe ich mal eine Veranstaltung gemacht mit Nobby Dickel vor, keine Ahnung, 1000 Leuten in so einer Halle. Mit ihm zusammen, da war er auch Entertainer.
Da
habe ich gedacht, bah, das ist auch...
Da war ich da, Wolf. Auch? Da war ich auch. Und ich wollte genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Er kann halt auch Entertainer sein. Ne? Er ist nämlich nicht der dröge, unlustige Spießer, sondern er hat einen ganz, ganz feinen Humor. Er ist natürlich, das finde ich, merkst du dann an solchen Abenden, rhetorisch brillant, also richtig, richtig gut. Und er ist halt sehr intelligent, muss man halt auch mal sagen. Also, oder? Ja. Das hast du an dem Abend auch gemerkt, wenn er da mal so ein bisschen...
Total. Und dann wir haben dann auch nach der Veranstaltung eben noch einen Call genommen und haben uns gedrückt. Und es war einfach ein cooler Abend, den wir hatten und auch für die Leute, die da waren. Und als ich ihn dann 3 Wochen später versucht habe zu erreichen... um mit ihm über ein sehr konkretes, weiß ich gar nicht, Bundesligaspiel oder Champions League-Spiel zu sprechen, ging er nicht ans Telefon. Und denkt, was ist denn jetzt los? Wir haben uns doch, also, was ist denn jetzt so?
Da macht er den Cut, ja. Ne? Da ist er Profi. Ja. Also er wittert ja. Natürlich auch immer.
Also, er trennt es sehr genau. Ich werde jetzt auch die Tage versuchen, ihn nochmal zu erreichen, also auch hinsichtlich des Finals. Ich bin allerdings
viel Glück.
Schlechter Hoffnung, dass es zu so einem Gespräch kommt.
Ja, also
wenn er das jetzt hier hört, er kann sich auch gerne bei mir melden. Ich würde.
Wollte ich sagen, er hat ja noch ein bisschen Zeit. Schönen Gruß hier auch einmal ins Mannschaftshotel der Pariser. Ich erzähle einfach noch mal ein bisschen weiter von dem, wie ich ihn damals in Dortmund erlebt habe. Er war gerade am Anfang extremst misstrauisch, ne? weil mit seinem Abgang in Mainz, da ist natürlich auch viel kaputt gegangen, muss man sagen. Ne? Da hat man ihm immer so ein bisschen vorgeworfen, er hätte den Club im Stich gelassen. Und als er dann in Dortmund aufschlug, war es eigentlich normal, dass vorab mit Kloppo, ne, der Trainer, immer zur Verfügung stand. Und Tuchel hat dann erstmal die Schotten dicht gemacht und hat im Prinzip nur dann gesprochen mit der Presse, wenn er es auch musste, also sprich bei den offiziellen Pressekonferenzen oder bei euch, beim Fernsehen, bei den Rechteinhabern und so weiter. Und dann konnte man ihn davon überzeugen, dass das gerade in Dortmund extrem wichtig ist, ne? Auch mit der Presse, mit den Reportern im Austausch zu sein, dann vielleicht auch damit sie kapieren, was man da macht. Und dann hat er immer zu so Hintergrundrunden geladen. Die waren dann alle 14 Tage, glaube ich, immer so mit 4, 5, 6 Reportern im Wechsel. Und das war alles off the records, also was da erzählt wurde, das sollte auch in dieser Runde bleiben, aber er wollte damit, das hat er am Anfang sehr eindrücklich erklärt, er wollte damit den Reportern auch einen gewissen Hintergrund bieten, liefern, ne? Dass er gesagt hat, so deshalb trainiere ich das und das und das erwarte ich im Spiel von dem und dem und nicht, dass ihr euch wundert, so, ne? Das sind meine Gedanken dahinter, damit ihr das vielleicht auch ein bisschen besser versteht oder einordnen könnt. Das war super, weil er das halt auch echt gut kann. Also A, kann er dir den Fußball erklären und B, hat er es rhetorisch auch drauf. Und das ging, glaube ich, genau 2 Treffen gut, wo er dann, da hatte Dortmund irgendwo verloren und es gab diesen ersten Zoff mit Hummels, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, hatte Hummels irgendwas nach dem Spiel über die Mitspieler gesagt oder es wurde ihm zumindest so ausgelegt. Und dann hat er da halt in diesem Gespräch, ist er dann auch sehr, kann sehr emotional werden, hat er dann durch die Blume zu verstehen gegeben, dass er das alles andere als gut fand, was Hummels da gesagt hat und hat dann so ein bisschen über die Schwierigkeiten mit Hummels geplaudert. Und 3 Tage später war das die Titelgeschichte im Kicker, glaube ich. Da waren jetzt keine Zitate drin oder so, aber es war halt komplett, auch ich glaube, Doppelseite eingebettet in eine Geschichte, Zoff zwischen Tuchel und Hummels, ne? Und alle Hintergründe. Ja. Und da war dann vorbei. Ab dem Tag war es das mit Journalisten in Dortmund, was ich dann natürlich auch in gewisser Weise verstehen kann.
Ja.
Aber weißt du, was ich meine? Ne? Er ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig, sehr misstrauisch, aber auch, weil er vielleicht ein paar Dinge erlebt hat. Ich glaube, in Paris ist es ähnlich. Er gibt, glaube ich, 0,0 Interviews, außer mit denen, wo er es muss. Die haben, glaube ich, mit einer Zeitung einen Vertrag und da muss er auch einmal im Jahr antanzen und das war's. Also,
Absolut. Also, das ist ja, ich meine, Pep Guardiola macht es ja genauso. Also der hat ja das mit den Hintergrundrunden gar nicht erst angefangen. Ja. Also da gab es ja selbst nur sehr ausgesuchte Vordergrundrunden. Das ist ja dadurch umgibt diese Person natürlich auch so ein bisschen was Mystisches, weil du versuchst sie zu dechiffrieren und du versuchst sie zu entschlüsseln, aber du kommst nicht richtig an den Kern und das ist ja auch dieses etwas Geheimnisvolles gehört ja mit zum Geschäftsmodell oder auch zum Trainingsmodell. Das jetzt ist ja Paris Saint-Germain sowieso ein komplett abgeschotteter Komplex.
Richtig.
Also
das spielt ihm voll in die Karten, reden, ne?
Genau, die Superstars reden nur sehr sehr ausgesucht. Neymar hat, weiß ich nicht, einen Journalisten oder zwei von seinem Vater Der kriegt ab und zu mal was gesteckt. So, das, und Mbappé ist 21, was soll der mit irgendwelchen Leuten reden? So, also der sieht auch die Notwendigkeit dann gar nicht. Und jetzt Thiago Silva oder Marquinhos, so die Köpfe, auch intern, bei denen ist es halt genauso. Also die sind halt durch Stahlbäder mit der brasilianischen Presse gegangen, wo ungefähr jedes halbseitene Geheimnis sofort zu Schlagzeilen
oder
wird.
Oder was also, gar keins war, ne? Also, ja. Ne? Da packt halt jeden dritten also Tag irgendeine Tante aus und sagt, der hat mir gestern
einen Tango gefasst. Von Natur aus misstrauisch. genau. So, und das, die machen dann auch komplett zu und, deshalb umgibt diesen Club auch so ein bisschen was Mystisches. Und umso beeindruckender ist es, um jetzt den Bogen zu schlagen wieder, wie stark dieses Gefüge im Moment zu sein scheint. Also mannschaftsintern, aber auch zwischen Mannschaft und Trainer. Das ist zumindest mein Gefühl und das ist das, was sie ausstrahlen im Moment.
Ja, und
Das ist natürlich ergebnisabhängig, zweifellos. Ja. Also wenn die gegen Bergamo ausscheiden, ist da auch Sodom und Gomorra. Aber dadurch, dass sie es halt spät gegen Bergamo ziehen, hilft es natürlich und ist ein guter Nährboden für Mannschaftsgeist.
Ja, das hat Jürgen Klopp bei uns im Interview ja auch gesagt zum geschätzten Kollegen Guido Schäfer, der das Interview geführt hat. Der hat ihn gefragt, ob er wer für ihn der beste Trainer der Welt sei. Und Kloppo hat gesagt, das ist für mich Pep. Und der Kollege hat nachgefragt und hat gesagt, ja, ob er in der Wertung sich selbst rausgenommen hätte. Und dann hat er gesagt, nein, also man müsse ja mit den Superlativen auch aufpassen, ja. Weil vor 2 Jahren war er noch derjenige, der jedes Endspiel verliert. Und wie schnell sich das ändern kann. Und das ist ja bei Tuchel auch so gewesen. Ne? Also, dass man ihm sagt, er ist keiner für die großen Spiele. Klar, der hat mit Dortmund damals den DFB-Pokal gewonnen. Aber immer, wenn es gegen Bayern ging, gab es auf die Mütze. In Paris, immer wenn es, hat er die nationalen Titel abgeräumt. Aber wenn es in die Champions League ging, dann hat er es irgendwie vergeigt. Und das wäre jetzt möglicherweise so ein Wendepunkt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, wobei man muss jetzt ganz ehrlich sagen, letztes Jahr gegen Manchester United waren sie weiter. Also,
ja, waren sie, aber
diesen Handelfmeter werde ich in meinem ganzen Leben werde ich's nie verstehen. Und das Spiel letztes Jahr war der Beweis dafür, wie wahnwitzig diese Handregel in An- und Abführung ist. Und war auch der Beweis dafür, dass diese Sportart nicht logisch ist und dass du es nur bis zu einem gewissen Punkt halt beeinflussen kannst. Ich hatte lange Gespräche mit Louis van Gaal, den hat das verrückt gemacht. Wenn die Mannschaft genau das umgesetzt hat, was er wollte und sie trotzdem das Spiel verloren haben. Also der konnte ganz schwer damit umgehen, dass dann plötzlich aus 40 Meter einer einen Knick geschossen hat. Oder der Schiri auf einmal einen Elfmeter pfeift, den er weit und breit nicht gesehen hat. Also schon gar nicht kommen gesehen hat. Und das ist halt für Trainer mit akademischem Ansatz ist es ganz schwierig. Also Klopp hat jetzt auch diesen akademischen Ansatz, aber er hat eben auch einen emotionalen Ansatz. Also auch der versucht, das Maximum aus dem Berechenbaren in dieser Sportart rauszuholen, weiß aber, dass es über Emotionalität und vermeintlich weiche Parameter durchaus auch möglich ist, in Spiele zu gewinnen. Weil es gab keinen Grund letztes Jahr, beispielsweise im Halbfinale, es gab schon keinen Grund, dass Barcelona das Hinspiel 3-0 gewonnen hat, aber es gab erst recht keinen Grund, dass sie das Rückspiel 4-0 gewinnen. Also insbesondere nach dem Lauf der Dinge. Weil aber Barcelona hat ja ein vernünftiges Spiel gemacht. Also ja. das ist eben der etwas emotionalere Ansatz bei Jürgen Klopp. Jetzt kenne ich den deutlich besser als Thomas Tuchel. Und ich weiß schon, dass Tuchel, und so gut kenne ich ihn dann auch, dass Tuchel eine sehr klare Vorstellung hat, wie das Spiel zu laufen hat. Und das muss man dann
das kann aber auch sein, dass er die nach 2 Minuten wieder über den Haufen wirft. Ne?
Natürlich, genau so ist es. Und dann ist eben die Frage, wie kommst du damit klar, dass dein erster Matchplan komplett in die Tonne fliegt durch eine Situation, für die keiner irgendwas kann. Daran wächst und muss ein junger Trainer wachsen. Und vielleicht war der Schritt von Mainz nach Dortmund mit der ganzen Erwartungshaltung für Tuchel auch zu groß. Wobei ich nochmal, das war ja keine unerfolgreiche Zeit.
Im Gegenteil.
Die Zeit steht halt unter einem etwas schalen Licht.
Ja, aber aufgrund der äußeren Umstände.
Weil es halt auseinanderging. Ja. Aber wir reden über den besten Vizemeister zu dem Zeitpunkt aller Zeiten. Wir reden über einen DFB-Pokalsieg. Also ja, grundsätzlich alles in Ordnung im zwischenmenschlichen Bereich. Der hat halt mit denen kein Skat gekloppt und wollte halt auch nicht, Bier trinken.
Ja, genau. Ja, genau.
Also,
und das ist einfach ein anderer Typ, ne? Das ist so ein bisschen das.
Es ist einfach ein anderer Charakter. Und da hat man es also nicht geschafft, eine gewisse Harmonie auf der Ebene herzustellen.
Zumindest nicht, ja, genau. Und ich glaube, wenn am Sonntag ein Fernseher nicht angeht, dann weiß ich, wo der steht, nämlich im Büro von Aki Watzke. Für den, glaube ich, Sonntag kein guter Tag sein wird.
Bayern oder Tuchel. Schlimm.
Er sagt, besser geht nicht, Männer.
Schlimmer geht nicht, Männer.
Ja, ist wirklich.
Also der bezahlte Fernseher von der Aktienclub bleibt aus.
Ja, also der Scheich oder der Hoeneß oder der Kalle, ja. Ja, also ein Trainer, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, der auch eine unglaubliche, also die Bilanz wird eigentlich immer unglaublicher, ist Hansi Flick, ne? Ich glaube von 35 ja. Pflichtspielen jetzt 32 gewonnen und strahlt immer, also der wirkt für mich immer gleich. Ich meine, du siehst ihn öfter, aber der verlässt nie, also da schlägt das Pendel nie nach unten oder oben aus, sondern das ist immer so ein Gefühl zwischen 5 und 7.
Ja, es ist so. Ich habe einen guten Kontakt zu ihm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, also es ist aber doch jetzt ein Champions League Halbfinale. Ja, es ist ein Champions League Halbfinale. So, der ist schon emotionalisiert, der ist auch angespannt, aber der strahlt eine derart wohltuende Ruhe aus. Und Hermann Gerland hat schon früh zu mir gesagt, das ist ein Typ wie Jupp Heynckes in Jung. Und genau das ist es. Ich habe mit Jupp Heynckes vor Champions League Spielen in der Kabine gesessen und habe gedacht, jetzt gleich spielen wir hier Kniffel. Und es wurde aber nicht Kniffel gespielt, sondern es wurde in Champions League Halbfinale oder in Champions League Finale gespielt.
Also ohne Puls.
Je wichtiger die Spiele wurden, umso ruhiger wurde er. Weil er sich also offensichtlich zunehmend wohler gefühlt hat.
Das ist der Satz, den ich
von Jupp. Und das war klar, das kann nur im Erfolg enden.
Also ist er ein Eisvogel, Wolf? Ist er ein Eisvogel?
Er ist ein Eisvogel, aber nicht irgendwie zur Schau getragen, sondern, glaube ich, sehr authentisch.
Das meine ich, ne? Also er ist wirklich, der wirkt nie drüber, der wirkt auch nie aufgesetzt oder der muss sich irgendwie verstellen. Der haut ja jetzt auch kein Sprüchefeuerwerk raus, aber du hast das Gefühl, der ist so, wie er ist. Wie er da sitzt und das meint er so und lässt sich auch durch nichts und niemanden außer Ruhe bringen. Jetzt ist das natürlich auch einfach zu sagen, in einer Phase, wo du von 35 Spielen 32 gewinnst, ein Double holst und im Champions-League-Finale stehst, da wird sicherlich auch nochmal andere Zeiten kommen und dann wird sich zeigen, wie er dann reagiert. Aber ich habe das Gefühl, der ist wirklich so unterwegs und den kann wenig erschüttern, obwohl es immerhin...
Es ist immer noch die gleiche Mannschaft, ne? Die in der Hinrunde... Ja. 5-1 in Frankfurt verloren hat. Wo jeder gesagt hat, jetzt, dieses Jahr ist die Meisterschaft so offen wie noch nie. Der Pokalsieg ist ausgeschrieben. Champions League kannst du die Bayern in die Tonne hauen. Das ist immer noch die gleiche Mannschaft.
Ja,
also, weil wir auch häufig darüber sprechen, wie viel Einfluss hat ein Trainer auf solche Teams. Also, das ist ja bei Bayern und Flick, das ist ja exemplarisch. Du kannst es ja greifen. Man kann ja die Leistung von Flick nicht hoch genug einschätzen. Die spielen Tempofußball, die spielen dynamisch, die gehen vorne drauf, die suchen den Torabschluss. Da ist kein Hintenstehen und Abwarten. Selbst gestern, wo ich zweimal gedacht habe, also 65. Minute, es steht 2-0, halt doch einfach mal den Ball in den eigenen Reihen. Nein,
machen sie nicht.
Das haben sie dann auch gemacht. Nein, also das Ziel ist der Weg zum Tor oder den Weg zum Tor finden.
Mit allen nie nachlassen,
aber in dem Fall halt auch Risiken. Ich meine, auch gegen Barcelona, die haben ja das Stöckchen nicht losgelassen, zu keinem Zeitpunkt.
Ja. Ja, das ist wirklich beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen. Also es wird ein großer Fußballabend werden. Schade, dass keine Fans auch da dabei sein werden. Auch in der Bundesliga sieht es momentan nicht danach aus, als würden die Stadien wieder voll werden in der nächsten Saison. Es wurde viel diskutiert, auch bei uns in der Community, Wolf. Wir haben viel Post gekriegt, wieder mal viele.
Gibt's eigentlich was Neues von unserem befreundeten Chefredakteur? Irgendwas? Ich hab's noch nicht verfolgt.
Also ich habe erstmal gesehen, vielleicht um das vorwegzunehmen, gestern die Zeitschrift meines Vertrauens, meines alten Arbeitgebers durchgeblättert, Sportbild wie jeden Mittwoch. Und dann hinten auf der Medienseite, da war ich schon fast im Bus und habe gesehen, oh, jetzt gucke ich mir nochmal an, wen haben sie bewertet diese Woche? Oh, Wolfuß gegen Barcelona, geguckt, 5 Sterne. Es stand nicht, besser geht nicht, aber irgendwie ein Mann für große Spiele oder genau der Richtige beim richtigen Spiel, irgendwie so ähnlich war es formuliert. Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, was da wohl der Herr Köster...
Das stand da.
Und was da wohl der Kollege Fipsi, wurde er getauft bei Twitter, Philipp Fipsi Köster gesagt hat.
Es hat einiges... Mir hat einer geschrieben, ob man jetzt nicht den Küster der Woche küren könnte. Also in Anlehnung an seine Probleme mit der Rechtschreibung und korrektem Zitieren. Damit sei er ganz nah an der Heiligkeit und serviert auch sich selbst einen guten Schluck. Das hat mir gut gefallen. Der Küster der Woche.
Das ist nicht schlecht. Sollen wir den einführen?
Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann müssen wir den fragen. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind.
Also
brauchen wir die höchste Instanz im deutschen Fußball. Fipsi Küster.
Ich habe jetzt noch nichts gelesen, ehrlicherweise. Aber der Tag wird ja kommen.
Das kann nicht sein. Da muss irgendwas sein.
Es ist noch früh am Morgen. Zur Not müssen wir nochmal...
Er packt sein Snipergewehr nochmal aus und feuert, um dann die Jalousien ganz schnell wieder zuzumachen.
Ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus, Wolf, nämlich dass wirklich viele uns geschrieben haben, wie wir es denn sehen, den Modus. Und wir haben ja viel diskutiert im Vorfeld, vor allen Dingen über den Modus, dass es nur ein Spiel gibt, aber es ist ja als Ganzes zu sehen und ob das nicht was für die Zukunft wäre. Auch das hat Aki Watzke jetzt in irgendeinem Interview mal angedeutet, weil es eben so viel... so intensiv ist, das Niveau ist super, ob man sich von diesem Modus ein Finalturnier mit nur einem Spiel an einem Ort nicht auch zukünftig erhalten würde. Also ich sag mal so.
Fände ich gut.
Wenn man das Ganze sich jetzt mit Fans, du bist vor Ort, wenn man sich das Ganze jetzt noch mit Fans von den 8 Teams vorstellt, das wäre eine super geile Party 2 Wochen wahrscheinlich, oder?
Mega. Also das stelle ich mir toll vor. Weißt du, man muss es halt irgendwie... Es dürften halt nicht weniger Spiele werden. Ne? Also das ist ja für die UEFA dann ganz entscheidend. Ich finde ja wirklich K.O.-Modus mit einem Spiel finde ich toll. Also so wie es jetzt ist, weil ab und zu öffnet auch der Zufall seine Tore und du hast dann halt so eine Mannschaft wie Bergamo oder wie Lyon. Also auch die Außenseiter können für Furore sorgen. Ich würde es gut finden. Ich habe mir jetzt noch keine ernsthaften Gedanken gemacht, wie man das umsetzen könnte, ob du dann wieder eine zweite Gruppenphase hast und dann ab alles, was im Viertelfinale, also es gab ja schon mal 2 Gruppenphasen.
Stimmt.
Und dann ging es im Viertelfinale weiter. Das war noch Anfang des Jahrtausends, so meine ich.
Dadurch müsste es dann eben nicht weniger Spiele geben, ne? Also da könntest du sagen, dann
ja, also ja, genau. Also
kannst du, weil ich glaube, dass die UEFA sich davon verabschieden wird, weniger Spiele zu machen, das kannst du ja vergessen. Also da geht es halt auch immer um Taler und da geht es ja auch um Verträge, ne?
Es werden eher nicht weniger Spiele. Man darf aber natürlich auch eins nicht vergessen, wenn du hier dann mit 8 Mannschaften in einer Stadt bist, ne? Hast du natürlich auch 8 verschiedene Fanlager, wenn es dann wieder aufgeht. Das ist zwar dann eine Riesenparty, aber das ist auch relativ schwierig zu kontrollieren.
Ja, das stimmt.
Also das gebe ich jetzt nur mal als Punkt zu bedenken.
Ich glaube,
also der Modus ist, es ist außergewöhnlich, das muss man wirklich sagen. Der Modus ist fantastisch.
Es sind zwei Gründe, glaube ich, die am Ende dazu führen werden, dass es wahrscheinlich leider nicht so kommen wird, weil ich finde es auch cool. Ist einmal das, was du sagst mit der Sicherheitsgeschichte, sei es jetzt, was Randale angeht, viel mehr aber, was in Corona-Zeiten ist, ne? Also solange das Thema nicht beerdigt ist, dann brauchen wir uns da, glaube ich, eh nicht drüber unterhalten. Und das andere ist halt die Frage, wie es dann umsetzbar wäre und ob dann auch Vereine oder die UEFA sogar bereit wären, auf den einen oder anderen Taler zu verzichten. Also glaube ich ehrlicherweise nicht dran, aber schön wäre es. Also es ist auf jeden Fall, es macht Spaß. Also es ist
eine romantische Vorstellung.
Ja, absolut. Genau.
Aber es ist natürlich total, also es ist total utopisch zu glauben, dass die UEFA jetzt weniger Spiele macht. Es ist, glaube ich, auch utopisch zu glauben, dass man mit 8 Teams an einem Ort und alle mit voller Kapelle und entsprechendem Anhang, halte ich auch für weitestgehend ausgeschlossen, weil man stelle sich das vor, also hier in Lissabon beispielsweise, wenn normalerweise Touristen überlaufen im Sommer und dann kommen noch 8 europäische Schwergewichte mit ihren Fanlagern. Wir reden da über 10, 20, 30.000
ja,
Menschen.
Je nach Besetzung, ne? Ja, 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 ja. Pro Club, ja, ne? Also pro Club.
Ja, pro Club, genau. Ja, genau, pro Club. Das wäre schon heftig.
Das ist heftig, das stimmt. Das wird dann.
Und dann möglicherweise auch Vereine, die sich nicht leiden können, ne? Also wenn ich so Liverpool, Manchester denke, wenn ich an die Mailänder Clubs denke, also da, es können sich halt Konstellationen ergeben, die du nicht einfach, auch Bayern, Dortmund oder es kann auch zu Konstellationen kommen, die du halt dann einfach nicht kontrollieren kannst oder wo du dann halt auch nicht für Sicherheit garantieren kannst.
Ja, ja, das ist schwierig. Ich hätte jetzt noch einen letzten Club genannt, um die letzte Überleitung in der jetzigen Sendung auch noch hinzubekommen, nämlich stell dir vor, da würde jetzt Dortmund gegen Schalke spielen.
Ja, wobei Schalke, also.
Da hat
das
ja gerade.
Schlimmer geht nicht.
Männer. Schlimmer geht nicht, Männer. Hast du die Demütigung der Woche? Ist die bis nach Lissabon zu dir durchgedrungen?
Ja.
Ich bin da jetzt ja weit davon weg, mit Hohn und Spott auszugießen, aber es war schon eine lustige Geschichte, dass Kevin Großkreuz
mit
Uerdingen sich die Murmel schnappt und gegen Schalke das 3:0 oder 3:1 macht. Hat er auch ausgekostet in seinen sozialen Medien. Aber jetzt mal ernsthaft. Also David Wagner, so ist zu hören, auch Schalke sitzt alles andere als fest im Sattel und könnte tatsächlich noch vor Saisonstart möglicherweise rausfliegen. Ich habe mal nachgeschaut.
Aber es,
was glaubst du, wie oft es das schon gab?
Das vor der Saison, ich meine, den Jörn Andersen haben sie mal vor der Saison
sehr stark lassen, ne? Stark, Wolf, stark.
In Mainz, oder?
Ja, in Mainz, nach dem Pokal allerdings. Also den haben sie noch gegeben.
Der durfte zumindest noch den Pokal, ja.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, wir haben letzte Saison das Thema oft gehabt. Hältst du es für möglich, dass sie ihn kippen vorm Anpfiff?
Naja, also es wurde ja... Wenn ich das alles richtig verstanden habe, wurde ja schon gegen Ende der vergangenen Saison heftig über den Trainer diskutiert. Und Jochen Schneider war und ist und scheint nach wie vor inhaltlich von ihm überzeugt. Und der zweite Punkt ist eben, dass eine Freistellung des Cheftrainers inklusive seines Teams natürlich auch eine Mark kostet, ne? Und das ist halt eine Mark, die Schalke im Moment nicht hat. Und möglicherweise werden sie jetzt dazu gezwungen, diese Mark in die Hand zu nehmen, was dann wiederum wahrscheinlich auf Kosten eines Neuzugangs, den sie vielleicht noch dringender bräuchten, geht. Das ist, ich bin weit davon entfernt, irgendwie eine Trainerentlassung zu fordern, aber also das habe ich selten erlebt, dass im Verlauf einer Rückrunde kein einziges Spiel gewonnen wurde, oder doch, ich weiß, das erste Rückrundenspiel wurde, glaube ich, gewonnen seit... Ja, und dann aber so und so viel, 16 Spiele, 17 Spiele in Folge nicht, dann bekennt man sich zu dem Trainer, dann sind die im Trainingslager und stellen sich neu auf und wollen auf zu neuen Ufern. Gott. Und dann verliert er gegen Uerdingen und Verl, glaube ich, auch. Ne?
Verl war 4-5, glaube ich. Und dann ja. Uerdingen 0-3. Jetzt kannst du sagen, Testspiele hin oder her, aber du hast es ja richtig aufgedröselt. Also wann sollen die denn die Kurve kriegen, wenn nicht in der Vorbereitung, wo sie sich mal einen Frust von der Seele ballern? Ne?
Also es braucht ja mal irgend so etwas, was als Anhaltspunkt oder dann auch als Wendepunkt herhält. Nochmal, das hängt vielleicht gar nicht mit dem Trainer zusammen so sehr. Das können wir ja alle nicht wirklich beurteilen. Was wir beurteilen können, ist, dass der David Wagner in seinen Statements, in seinen Interviews zunehmend seltsamer wurde, schon zum Ende der vergangenen Saison hin. Und ja, ich weiß nicht, wie dieses Konstrukt im Moment zusammengehalten wird und von wem.
Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig für Schalke, es wird schwierig noch für den einen oder anderen Club und es wird schwierig für uns, weil wir sind schon wieder in der Nachspielzeit.
Aber weißt du, wer die Antwort kennt? Ich kenne einen, der die Antwort kennt.
Der Fußballgott?
Ja.
Oder Fipsi Fußballgott Küster.
Er kennt die Antwort. Ich bin mir sicher, er kennt die Antwort.
Wir rufen den Fußballgott noch an, Wolf. Denk dran, in einer der nächsten Ausgaben. Ich habe die Nummer mittlerweile mir besorgt, die aktuelle. Er hat eine frische. Ja. Und er hat ja...
Darf ich noch sagen, dass ein lieber Freund unseres Podcasts, Simon Terodde, ist zum Hamburger Sportverein gewechselt.
Oh, schönen Gruß, Simon. Ist er schon an der Alster angekommen oder braucht
er? Ja, ich glaube, er ist sogar schon vorgestellt. Also Medizincheck absolviert. Er wird den Hamburger Sportverein zurück in die erste Liga knallen.
Und dabei hoffentlich dafür sorgen, dass in der Kabine keiner mehr sitzt, der diesen Podcast nicht hört.
Ja.
Das ist das Mindeste.
Er wird die frohe Botschaft in die Kabine vertreiben. Vielleicht sehen wir uns wieder im Winterurlaub. Dann werde ich ihm wieder generös das Laufband freiräumen. Und damit ist dann klar, also damit habe ich ein Stück weit mit dafür gesorgt, dass der 1. FC Köln die Klasse gehalten hat und werde jetzt dann dafür sorgen, dass so der Hamburger Sportverein zurückkehrt in die 1. Fußball-Bundesliga.
An gegebener Stelle werden wir natürlich nochmal über die Prämie reden, die dir dafür zugestanden hat, für den Klassenerhalt des FC.
Ja, es ist noch nichts angekommen. Ja. Das kann man auch schon mal sagen. Noch ist nichts angekommen. Ich bin jetzt die Tage nicht da, also vielleicht ist das Päckchen jetzt im Büro, aber bisher ist noch nichts angekommen.
Schau mal nach, Wolf, schau mal nach. Ich warte übrigens auch noch auf ein Päckchen. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass es zwischendurch nicht schellt, aber es ist der DHL-Mann steht wahrscheinlich seit mittlerweile 48 Minuten vor der Tür und ich werde ihm jetzt gleich öffnen. Wolf, ich wünsche dir was. Viel Spaß beim Finale.
Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht.
Besser geht nicht. Besser geht nicht. Ja. Guckt euch das Spiel an. Habt Spaß. Und du natürlich auch, Wolf. Bleib gesund. Komm gut nach Hause.
Danke.
Und wir hören uns nächste Woche
wieder.
Alles klar.
Von Tuhus. Alles Gute, sportlich bleiben. Und tschüss.
Ciao.